Ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn ich morgens wach werde, mir mein Espresso ziehe und ich dann einfach mit meinem Espresso rausgehe und ich dieses türkisfarbene Wasser sehe und ich dann einfach reinspringe.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Svenja?
Ja?
Du hast uns bei unserer letzten Folge erzählt, dass du an den Gardasee gefahren bist.
Mhm.
Und hat es diesmal geklappt oder hat dein Auto wieder den Geist aufgegeben?
Ich bin angekommen. Nee, diesmal hat es geklappt. Also wir sind ja mit dem Auto quasi nicht mit meinem Auto gefahren, sondern ich habe ein anderes bekommen. Und ich muss sagen, es war echt ganz schön. Also es war jetzt nicht mehr Hochsommer am Gardasee, aber trotzdem hatten wir eigentlich ganz schöne Tage. Wir hatten gutes Wetter. Gut, einmal hat es geregnet, aber das ist dann auch normal, wenn man im Herbst an Gardasee fährt, dass das mal passieren kann. Aber ich muss sagen, hat mir echt gut gefallen.
Ich fand nach unserer letzten Folge über den Gardasee, war es irgendwie echt so, dass man das Gefühl hatte, Mensch, müsste man mal hinfahren, müsste man sich mal angucken. Deshalb auch die Frage an dich, was war dein Highlight?
Mein Highlight? Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach der See an sich. Und ich fand das ganz klasse, dass der noch super warm war. Also wir haben echt viel Zeit einfach in dem See verbracht und haben uns dann verschiedene Strände mal angeschaut. Also das war so das, was ich am tollsten fand. Wir haben auch einen Ausflug nach Simeone gemacht, fand ich auch nicht schlecht. Der ist ganz hinten auch nochmal so eine Bucht, die echt schön ist. Ja, und ich muss sagen, so ein paar Infos, die wir dann in der Gardasee-Folge mitbekommen haben vom Peter damals, haben mir doch schon echt geholfen, muss ich sagen.
Kann ich mir total vorstellen, aber was mir auch mal so hängen geblieben ist, ist dieses gute Essen. Hast du auch gut gegessen?
Ich habe sehr gut gegessen. Also ganz ehrlich, ich finde italienisches Essen ja sowieso super gut. Also ja, könnte ich mich gefühlt nur noch von ernähren, aber immer.
Ja gut, und ich meine zum Thema Wetter, klar, du hast natürlich immer das Problem, wenn du im Herbst fährst, dass du keine Wettergarantie hast. Aber ich fliege in Kürze nach Ägypten. Ich werde berichten, wie es ist, weil ich auch dem Herbstwetter entfliehen will.
Aha.
Aber ich glaube, Wetter ist auch eine super Überleitung zu unserer aktuellen Folge. Denn wir haben ein Ziel heute, was quasi mehr oder weniger ganzjährig bereist werden kann.
Das stimmt. Das ist wirklich eine gute Überleitung. Denn wir sprechen heute über die Malediven. Und naja, ich meine, für viele ist Malediven ja Traumstrand, so ein bisschen Hochzeitsreise vielleicht auch. Immer gutes Wetter, wie du schon sagst.
Oftmals auch exklusiv.
Und Entspannung ist auch viel was da. Und Unterwasserwelt, tolle Unterwasserwelt.
Schnorcheln.
Mhm. Und deswegen dachten wir, naja, jetzt in der kälteren Jahreszeit können wir uns ein bisschen wegträumen. Deswegen, heute geht's um die Malediven und da haben wir auch einen Gast dabei, der sich auf den Malediven echt schon gut auskennt und auch öfter schon mal da war. Und das ist der Ricardo Lezzi. Damit herzlich willkommen.
Na, einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Es freut mich wirklich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Ricardo Lezzi. Ich arbeite im Dertour-Reisebüro in Osnabrück. Bin jetzt mittlerweile auch schon seit 3 Jahren dort.
Und du warst auch schon öfters auf den Malediven, gell?
Genau, also jetzt schon das 2. Mal und bestimmt nicht das 3. Mal. Das ist einfach ein Traumziel. Wie ich das 1. Mal dort war, habe ich mich so in den Malediven-Vibe verliebt. Und da habe ich gedacht, okay, nächstes Jahr muss ich da nochmal hin.
Aber was würdest du denn sagen, was so das Besondere an den Malediven ist? Also warum hat dich das so gecatcht?
Naja, also grundsätzlich, wenn man an die Malediven denkt, denkt man an weiße Strände, dieses glasklare Wasser, diese Overwater-Villen, eine sehr gute Kulinarik. Und dem ist auch so. Und das Beste und das Highlight ist einfach die Unterwasserwelt. Und das macht die Malediven so besonders.
Wir haben ja gerade schon von der Reisezeit geredet. Was ist denn so die beste Reisezeit, wenn man auf die Malediven fahren möchte? Oder gibt's eigentlich überhaupt eine beste Reisezeit? Weil ich war auch vor endlos langer Zeit mal auf den Malediven. Und ich meine mich zu erinnern, dass man eigentlich ganzjährig hinfahren kann. Aber was ist deine Empfehlung?
Das ist eine sehr gute Frage, Benny, denn das kann man tatsächlich gar nicht mehr so pauschal sagen. Grundsätzlich gilt, die beste Jahreszeit geht von November bis April, da man dort keine Regenzeit hat. Aber heutzutage kann man auch das nicht mehr pauschal sagen. Ich war jetzt auch schon im September auf den Malediven und wir hatten von 10 Tagen super Wetter ohne einen Regentag. Durch den Klimawandel kann man das so pauschal einfach nicht mehr sagen.
Kann ich verstehen. Das ist tatsächlich auch das, was ich damals so von den Einheimischen mitbekommen habe, wo ich dort war. Aber gut, ist ja vielleicht dann zumindest auch ein guter Hinweis, dass auch in der Regenzeit das Wetter gut sein kann. Und in der Regenzeit ist ja zumindest, so wie ich das immer mitbekomme, auch der Preis ein bisschen besser, richtig?
Das ist korrekt. Wenn man frühzeitig plant, kann man in der Nebensaison noch ordentlich Geld sparen, was die Malediven angeht. Ja.
Und wie sieht es aus? Ich glaube, Direktflüge, die haben wir ja nur im Winter auf die Malediven, oder? Oder gibt es auch im Sommer Direktflüge?
Tatsächlich gibt es nur im Winter Direktflüge, wo auch natürlich die beste Reisezeit vor Ort ist. Und im Sommer mit Umsteigen, sei es jetzt zum Beispiel über Istanbul, über, ich sag mal, Doha, über Dubai. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, eine Male zu erreichen.
Okay, ich würde gerne noch mal auf die Reisekosten eingehen. Habe ich ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Was würdest du denn sagen? Viele sagen ja, naja, Malediven so teuer, uff, das ist jetzt bei mir im Moment vielleicht nicht drin, das mache ich später mal oder nur zu besonderen Anlässen. Wie ist so deine Erfahrung darin?
Ich meine, klar, wenn man sich die Malediven vorstellt, denkt man immer an hochwertige Hotellerie und natürlich alles extrem teuer. Aber auch wenn man ein kleineres Budget hat, ist es kein Problem, die Malediven zu bereisen, denn es gibt auch preisgünstigere Unterkünfte, wo man sehr gut in der Nebensaison einen traumhaft schönen Urlaub auf den Malediven verbringen kann.
Hast du da Empfehlungen?
Ja, zum Beispiel das Malahini Kuda Bandos Resort. Das befindet sich nur 10 Minuten mit dem Bootstransfer vom Flughafen Male entfernt. Und die Insel ist eine absolute Wohlfühlinsel. Ideal zum Entspannen, gutes Essen, Schnorcheln, traumhaft schöne Sonnenuntergänge. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Alternativ dazu zum Beispiel das Cinnamon Donvely. Das Cinnamon Donvely liegt circa 30 Minuten mit dem Bootstransfer vom Flughafen Male entfernt. Und man glaubt es gar nicht, aber die Insel eignet sich hervorragend für die Surfer unter uns.
Aha, auch gut zu wissen, weil ich finde, meistens hat man eher so Tauchen, Schnorcheln im Kopf, genau. Aber dass man surfen auf den Malediven kann, ja. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm.
Da war ich tatsächlich auch sehr überrascht, dass ich auf der Insel die ganzen Surfer gesehen habe und sehr hohe Wellen.
Ach krass.
Echt? Okay, krass, das habe ich auch nicht so mir vorgestellt. Also ich habe immer gedacht, Malediven sind ja immer sehr bekannt für das Thema Schnorcheln und Tauchen, aber Surfen ist mir auch total neu. Aber jetzt haben wir über günstigere Unterkünfte gesprochen. Es ist ja trotzdem kein Vorurteil, dass die Malediven auch extrem hochwertige, luxuriöse und teure Hotels haben.
Das stimmt.
Ja.
Und was hast du zum Beispiel da als Empfehlung?
Ja, tatsächlich, Benny. Und zwar das Joali Being und Joali Maldives. Das befindet sich im Ratoll, circa 45 Minuten mit dem Seaplane entfernt, wo man dann direkt auch schon mit dem Joali Seaplane abgeholt wird, mit sämtlichen Annehmlichkeiten an Bord. Und was die beiden Inseln ausmacht, das ist zum Beispiel im Joali Being totales Wellbeing. Also da kann man sich komplett nochmal selbst, ich sag mal, finden. Und Maldives ist ein bisschen mehr für Familien, ein bisschen mehr Action auch, ein bisschen mehr Lifestyle.
Ah, und was hat das für dich so richtig besonders gemacht? Gab es da irgendwas, wo du sagst, boah, das hebt sich total von allen anderen, die du bisher gesehen hast, ab?
Der Service und der Luxus, genau. Also da wird auf jede Kleinigkeit geachtet, von, ich sag mal, Beistelltisch für das Handtäschchen bis hin zu dem Personal Butler, der dir alles von den Augen liest, also ja.
Wow, also einmal komplett Paket und umtüttelt 24/7 quasi.
Genau das.
Und wenn ihr euch eure individuelle Maledivenreise zusammenstellen lassen möchtet, beziehungsweise wenn ihr Insider-Tipps möchtet oder vielleicht auch noch ein paar Informationen möchtet, welches Hotel vielleicht für euch das passende ist, dann schaut doch mal auf Ricardos Reisespezialisten-Profil vorbei. Den Link haben wir auch noch mal in den Shownotes hinterlegt. Dann steht euch Ricardo auf jeden Fall auch mit Rat und Tat zur Seite, oder?
Richtig. Aber Benni, ich habe da übrigens noch einen Tipp. Für diejenigen, die nicht nur auf einer Insel ihren Urlaub verbringen möchten, die können zum Beispiel auch Inselhopping auf den Malediven machen. Da denkt man tatsächlich überhaupt nicht dran, weil es meistens ja immer nur angeboten wird mit einer Insel. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, das erste Mal Inselhopping zu machen. Und ich sage euch, das war einfach mega.
Es ist auch, glaube ich, so die ideale Kombination, wenn du vielleicht Angst hast, dass dir eine Insel zu langweilig wird oder dass du irgendwie so einen Lagerkoller bekommst.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist ja das Vorurteil, was so viele Menschen haben, dass man irgendwie auf der Insel dann in Anführungszeichen versauert und dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man machen soll.
Genau.
Ist ja eine mega Idee. Aber ich wusste auch gar nicht, dass das so einfach möglich ist.
Wie ist es denn bei dem Inselhopping, wenn du das jetzt machen willst? Auf was musst du achten? Wie kommst du überhaupt drauf? Welche Inseln lassen sich kombinieren? Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
Also tatsächlich, wir sind ja bei der Tour ein Bausteinreiseveranstalter. Das bedeutet, wir können unterschiedliche Hotels miteinander kombinieren. Wichtig ist dabei natürlich, dass man die Transferleistung noch mit da reinnimmt. Ich finde, man kann wunderbar die Malediven mit unterschiedlichen Inseln kombinieren. Gerade vor allem, wenn man sagt, ich möchte auf der einen Insel einfach nur entspannen zum Beispiel und auf der anderen Insel möchte ich ein bisschen mehr Action haben.
Mhm. Wie ist es denn, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast? Hast du da Inseln oder eine Route vielleicht auch, wo du sagst, das kann ich empfehlen?
Ja, das ist zum Beispiel die Tour, die ich jetzt sogar gemacht habe. Und zwar, das sind die Inseln Gililangkan Fushi, Ritz-Carlton und Patina. Die liegen alle im Nordmale-Atoll. Gililangkan Fushi auch nur 30 Minuten mit Speedboot vom Flughafen entfernt. und die anderen beiden Inseln, Patina und Ritz-Carlton, circa eine Stunde mit dem Speedboot. Kann man aber auch sehr gut mit dem Seaplane erreichen.
Und was sagst du, warum ist das die perfekte Kombi oder warum hast du das so gern gemacht? Was unterscheidet denn die Inseln voneinander?
Gililangkan Fushi ist zum Beispiel die Barfußinseln auf den Malediven. Wenn man mit dem Boot abgeholt wird, dann kommt direkt der Guide, der einem die Schuhe auszieht.
Echt?
Das wird in so ein Säckchen gepackt, dann cool. Gibt es nochmal so ein kühlendes Spray auf den Füßen. Dann kommt man an und dann kommt der Mr. Friday, der Butler der Insel, der einen dann quasi schon zu seiner Villa bringt. Und man kann überall einfach barfuß laufen. Der Sand ist so feinsandig wie Mehl.
Echt? Auch in den Restaurants und egal, wo du bist, dann eigentlich?
Egal, wo man ist. Man läuft nur barfuß rum. Ich war die ganze Zeit auf der Insel, bin nur barfuß gelaufen. Man ist so ein bisschen für sich und man hat ein Robinson Crusoe-Feeling auf der Insel. Also das ist schon echt mega cool. Und selbst die Villen sind so aufgebaut, dass das alles offen ist. Also das Einzige, das Schlafzimmer, das kann man abschließen und alles andere ist offen. Also wenn man, ich sag mal, morgens sich seine Zähne putzt, dann schaut man komplett aufs offene Meer.
Wow, schön. Sehr schön.
Ja.
Und wie sieht's mit den anderen beiden Inseln aus?
Genau, also da würde man dann einmal mit dem Seaplane zum Beispiel circa 20 Minuten fliegen, dann erreicht man Ritz-Carlton und Patina. Die beiden Inseln liegen im Fairy Island-Gebiet, das sind so zwei Inseln, die zusammenliegen. Mhm. Und was die unterscheidet, ist, Patina ist so ein bisschen Lifestyle-Luxury und Ritz-Carlton ist Classy-Luxury. Super miteinander zu kombinieren, wenn man einfach beides mal ausprobieren möchte. Luxury Island, ein bisschen mehr jugendlich, Boho-Stil, was heute ja mega modern ist.
Gerade der Boho-Stil, ja.
Genau, richtig. Und das Ritz-Carlton zum Beispiel, minimalistischer Luxus, genauso wie exotische Unterwasserwelten. Man kann dort wunderbar schnorcheln und tauchen. Ich habe dort auch Schildkröten gesehen. Also das zeichnet die Insel tatsächlich aus. Ein besonderer Moment im Ritz-Carlton ist übrigens die Flaming Ceremony.
Warte, ich will raten, was ich mir darunter vorstellen kann. Also ich stelle es mir so vor, du hast Fackeln vielleicht, du hast irgendwas mit Feuer.
Richtig.
Vielleicht hast du irgendeinen besonderen Moment oder einen Ort, wo du bist. Und dann wird's romantisch.
Oh, sehr oder? Gut, Svenja. Also du gehst auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Also im Prinzip zelebriert quasi Ritz-Carlton damit den Übergang von Tag zu Nacht. Genau. Und da laufen im Prinzip die Mitarbeiter mit Flaggen in den Händen und Fackeln und zünden quasi einen großen kreisförmigen Fackel an.
Ach, schön.
Genau.
Machen die das oft oder ist das so einmal in der Woche so ein
Jeden Ding? Abend.
Jeden Abend?
Jeden Abend laufen die Mitarbeiter da und zelebrieren diesen Abend.
Ich glaube, das sind dann immer so Dinge, die bleiben einem auch einfach im Gedächtnis, weil das irgendwie was Besonderes ist, was man sonst ja auch nicht erlebt und vor allem auch an keinem anderen Ort erlebt. Ne?
Also ich finde es so romantisch gerade.
Das sind Gänsehautmomente.
Ich hatte richtig Lust drauf.
Genau, ich saß da, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, wie ich die Mitarbeiter da gesehen habe und die den
sehr
Fackel.
Cool.
Dingen ja auch voll schön, dass sie sich wirklich jeden Abend diese Mühe machen und das quasi zelebrieren dann.
Genau.
Richtig cool.
Aber ich glaube, das ist auch so ein typisches Malediven-Ding, ne? Dass die Hotels quasi sich auch immer noch mal was Besonderes einfallen lassen. Im Sinne von, dass man irgendwelche Zeremonien hat oder dass man abends einfach auch vielleicht noch mal Dinge herausstellt, auch was vielleicht so die Besonderheit des Hotels ist. Ich habe das schon öfter gehört und ich finde auch, das rundet so ein Malediven-Urlaub am Ende dann ja auch ab.
Voll, ja. Du hast vorhin ja kurz die Wasserwelt erwähnt, ne?
Ja.
Wie ist das denn jetzt? Ich war bisher, wie gesagt, nur auf einem Malediven-Resort.
Ja.
Da war die Wasserwelt ganz schön und es gab Schildkröten vor allen Dingen.
Mhm.
Beim Inselhopping ist es dann generell so, dass du auch ganz verschiedene Unterwassertiere oder Korallenriffe sehen kannst oder ähnelt sich das schon eher?
Jede Insel ist ja komplett unterschiedlich und entsprechend haben die auch unterschiedliche Korallenriffe. Jetzt zum Beispiel bei den beiden Inseln, beim Patina und beim Ritz-Carlton, ist es so, dass beim Ritz-Carlton extra auch ein Riff ist, wo die Schildkröten sind oder wo man die höchste Wahrscheinlichkeit hat, Schildkröten zu sehen. Und beim Patina hast du überwiegend die bunte Vielfalt an Fischen. Und somit ist,
Hast du beides einmal abgefrühstückt quasi?
Richtig, auch genau. Wenn man sich entscheidet, auf eine der beiden Inseln übrigens zu sein, kann man auch einen Tagesausflug zu der anderen Insel machen. Dass man sagt, okay, ich möchte trotzdem nur zum Beispiel im Patina bleiben und ich möchte einfach mir nur mal das Ritz-Carlton anschauen. Vielleicht ist es ja was dann für den nächsten Urlaub.
Oder da schnorcheln gehen.
Oder da schnorcheln gehen zum Beispiel. Kann man das machen. Dann kann man auch einfach Mittagessen im anderen Resort. Dann kann man das auch so miteinander kombinieren.
Aber wie sieht es denn generell aus? Man hört ja immer so ein bisschen auch das große Thema, dass die Korallenriffe teilweise absterben oder abgestorben sind und dass auch irgendwie die Unterwasserwelt sich verändert. Auf der anderen Seite hört man dann auch wieder, dass Hotels natürlich auch wieder Korallenriffe aufbauen und dass man auch in Anführungszeichen nachforstet. Wie sind denn jetzt so deine Erfahrungen, wenn es um das Thema Korallenriffe, Tauchen und auch die Unterwasserwelt generell geht?
Auch da muss ich sagen, das ist komplett unterschiedlich von Insel zu Insel. Viele stellen sich ja sogar vor, dass auf einer Insel mehrere Hotels sind und dass sie riesengroß sind. Wenn man mal als Durchschnitt nimmt, eine Insel ist höchstens 200-300 Meter nur breit.
Also das war so ein weit verbreiteter Malediven-Fail in Anführungszeichen oder so ein Vorurteil, ne, dass man eine Insel hat und dort dann wirklich so mehrere Hotels drauf sind.
Genau, nee, also eine Insel, ein Hotel und entsprechend gibt es unterschiedliche Unterwasserwelten. Die einen, die natürlich schon länger da sind, da ist es schon eher verbraucht, um es mal so auszudrücken. Und bei den anderen sind die noch komplett bunt und ja, dann bleibt man auch einfach irgendwie sprachlos, wenn man da unten auf einmal Dory und Nemo trifft.
Ach, glaube ich.
Aber wenn wir jetzt vom Thema Inselhopping reden. Wir haben auch vorhin schon viel über die Malediven gesprochen. Auch generell hast du schon von dem Speedboot erzählt und du hast auch schon vom Wasserflugzeug erzählt. Wie ist das denn, wenn ich Inselhopping mache? Was ist das beste Fortbewegungsmittel? Beziehungsweise sind so Transfers auch teuer? Und kann man frei entscheiden, ob man ein Speedboot nimmt oder ob man ein Wasserflugzeug nimmt? Wie sind denn da so deine Erfahrungen, beziehungsweise wie geht man da generell auch vor?
Boah, gute Frage. Das würde mich auch mal interessieren.
Tatsächlich ist es auf den Malediven so, wenn man Inselhopping macht, sollte man sich schon Inseln aussuchen, die in einem Atoll liegen. Das bedeutet im Prinzip maximal voneinander entfernt höchstens 20, 30 Minuten. Mhm. Weil dann können die Resorts miteinander kommunizieren und dann holen die einen von dem einen Resort quasi dann ab. Wenn die etwas weiter weg liegen, muss man tatsächlich zurück nach Male, um dann von Male aus dann auf die nächste Insel zu fahren.
Okay.
Deswegen empfehlen wir natürlich als Reisespezialisten immer in einem Atoll zu bleiben.
Macht ja Sinn, klar.
Genau. Und als Fortbewegungsmittel entweder mit dem Speedboot. Die sind tatsächlich, wie man es schon sagt, Speed, also sehr schnell unterwegs. Und oder mit dem Seaplane. Und genau, das ist auch eine Erfahrung für sich. Die Piloten fliegen barfuß.
Ja, das ist so cool.
Das ist so cool. Ich saß da und schaue mir das an. Also das war schon ein Erlebnis für sich. Mhm. Überhaupt, wie so ein Wasserflugzeug startet. Also das ist
ja, das hat was. Also wenn man kann, würde ich es auf jeden Fall mal mitnehmen, muss ich sagen.
Muss man. Mhm. Preislich natürlich ein Unterschied. Mit dem Seaplane zahlt man schon natürlich mehr als mit dem Speedboot.
Wie teuer ist so ein Speedboot-Transfer? So durchschnittlich, wenn du jetzt mal sagst, von der einen zu der anderen Insel, irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten oder so?
Also meistens zahlt man grundsätzlich den Speedboot auf die erste Insel, wo man hinfährt. Je nachdem circa 200-300 €. Mhm. Und dann von Insel zu Insel, teilweise ist es sogar inklusive, wenn es wirklich nah dran ist.
Okay.
Genau. Und ansonsten wieder zurück zum Flughafen zahlt man dann natürlich wieder den Aufpreis.
Ja, gut. Ja. Deswegen guter Hinweis, sich vielleicht einfach in einem Atoll dann die verschiedenen Inseln auszusuchen.
Genau. Und wie viele Inseln sollte man beim Inselhopping ungefähr miteinander kombinieren? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt 4, 5 Inseln miteinander in 2 Wochen kombiniert, wird es dann irgendwann auch zu viel. Was ist so das Maximum, wo du sagen würdest, okay, bis dahin und dann sollte man es aber auch einfach sein lassen und wirklich auch Malediven und Insel einfach mal wirken lassen?
Tatsächlich habe ich da eine klare Antwort drauf. 2 bis maximal 3. Mhm. Also meine Empfehlung ist grundsätzlich 2 erstmal. Mhm. Und wenn man sagt, okay, 2 war immer noch nicht genug, dann 3. Aber man sollte es bei 2 belassen. Dann hat man eine gute Mischung. Zum Beispiel 5 Tage auf der einen, 5 Tage auf der anderen Insel. Oder 4 Tage auf der einen und 2 Tage auf der anderen. Also das kann man ja wunderbar dann kombinieren.
Okay, aber das ist gut zu wissen, finde ich.
Ich glaube, eines der großen Unterscheidungskriterien im Maledivenurlaub ist neben der Inselwahl aber auch noch die Zimmerwahl. Weil wenn man Malediven auch sich so anguckt, dann hat man ja immer oder meistens auf den meisten Inseln verschiedene Zimmerkategorien. Und ich glaube, auch da sollte man wissen, was man wirklich möchte, oder?
Richtig, genau. Da sind die Malediven aber auch recht einfach gestrickt. Es gibt nämlich 2 Zimmerkategorien und das ist einmal die Beach-Bungalow-Kategorie und einmal die Overwater-Kategorie. Beach-Bungalows, wie es der Name schon so ein bisschen herleitet, die Beachvillen liegen am Strand und haben dann quasi direkten Zugang zum Meer. Und die Overwater haben dann quasi Stegs unter den Zimmern und man befindet sich direkt auf dem Wasser. Man könnte morgens, wenn man die Gardine aufmacht, direkt ins Wasser springen.
Höre ich da raus, dass du die auch favorisierst für dich?
Eventuell. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn ich morgens wach werde, mir mein Espresso ziehe und ich dann einfach mit meinem Espresso rausgehe und ich dieses türkisfarbene Wasser sehe und ich dann einfach reinspringe. Das ist
mit dem,
einfach.
Mit dem Kaffee in der Hand.
Am besten mit dem Kaffee in der Hand, nein. Aber ja. Ja,
cool. Aber gibt's auch Nachteile von Overwater-Bungalows? Weil ich habe mal gehört, aber es kann natürlich auch ein Vorurteil sein, dass es manchmal einen Ticken lauter sein kann, weil man zum Beispiel auch den Steg hört. Aber ich glaube, es hängt auch von Insel zu Insel ab, oder?
Ja, also da würde ich sagen, das hängt wirklich von Insel zu Insel ab. Kleiner Nachteil ist vielleicht, dass man etwas weiter weg ist von der Insel. Da man natürlich meistens, also als Fortbewegungsmittel auf den Inseln, bewegt man sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Oder wenn es regnet, kann man natürlich Kontakt mit der Rezeption aufnehmen und dann holen die einen mit dem Buggy ab. Aber grundsätzlich, das ist so vielleicht der einzige Nachteil. Klar, wenn es mal ein bisschen windiger wird, dann hört man das schon.
Gut, kann ja aber vielleicht auch ganz schön sein. Ich mag das
sagen.
Zum Beispiel ganz gerne
ja. Nachdem. Oder wenn es regnet, dann hört man halt Regen etwas lauter. Aber ich finde das schön, ja.
Sehr schön.
Apropos, wenn ihr die verschiedenen Villenkategorien euch mal bildlich anschauen wollt, dann schaut doch gerne auf unserem Instagram-Kanal @derto_reisebüro vorbei. Da haben wir wie immer natürlich passend zur Podcast-Folge auch nochmal einen Beitrag für euch. Und apropos, da findet ihr in den Story-Highlights auch von einigen Malediven-Inseln, wo Ricardo schon war, genauere Ausführungen. Der hat euch da nämlich quasi auf Instagram mitgenommen und zeigt euch die verschiedenen Inseln und ist tatsächlich auch bald wieder unterwegs, und zwar diesmal auf Antigua. Also wenn ihr da die nächsten Tage mal vorbeischauen wollt und Malediven mal zur Seite legen möchtet, dann könnt ihr euch da schon mal auf vielleicht eine andere Destination noch mal freuen.
Und vielleicht befragen wir ihn ja auch mal in der nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen, wie es in Antigua war.
Stimmt. Falls euch das interessieren wollte, schreibt da auf jeden Fall mal.
Also ich nehme euch sehr gerne mit nach Antigua.
Das ist eigentlich auch ein guter Übergang. Und zwar kommen wir immer in unserem Podcast zu einer Kategorie. Dein schönstes, bestes, skurrilstes, abenteuerlustigstes oder Erlebnis, was du jemals auf Reisen hattest. Das muss nicht alles in einem sein, aber irgendein Erlebnis, was du mitgenommen hast und was du mit uns teilen willst.
Lass mich mal kurz überlegen, das ist eine sehr gute Frage. Die Yachttour in Dubai, die fand ich schon sehr besonders. Wir sind dadurch die ganzen Sehenswürdigkeiten gefahren und haben da an Bord ein bisschen gefeiert. Also das war schon eine echt coole Sache.
Das kann ich mir vorstellen. Also Dubai an sich ist ja schon ein Highlight. Und dann noch kombiniert mit einer Yacht, echt richtig cool.
Übrigens, wie ich ja vorhin am Anfang erwähnt habe, kann man ja Dubai wunderbar auch mit den Malediven kombinieren.
Ja, stimmt. Guter Hinweis noch zum Ende. Ja.
Und dann hast du ja eigentlich so die ideale Kombi aus, ich sehe was, ich erlebe was, ich habe so ein bisschen den Stadtstress in Anführungszeichen und im Anschluss dann tatsächlich Entspannung. Und ich glaube, dann wird so eine Reise auch echt 0,0 langweilig.
Definitiv. Richtig. Ja, und dann würde ich sagen, mal schauen, wo die nächste Reise uns hinführt in unserer nächsten Folge. Und bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Wiedersehen. Tschüss.